Unsere Branche steht nicht gerade im Fokus, wenn es um Innovationen geht, wenn es darum geht, neu zu denken. Und dabei gibt es so viele KollegInnen, die den Mut haben, ein starres System in Bewegung zu bringen. Wir von BA Techs wollen auch neu, immer, und empfinden dabei eine große Genugtuung. Und deswegen lassen wir euch in unserem Podcast BA Techster teilhaben, wenn unsere Wegbegleiter Impulse setzen. Seid dabei und lasst euch inspirieren.
Herzlich willkommen zur neuen Episode vom BA Techster. Ich bin Ulrich Britting und ich begrüße einen tollen Unternehmer in dieser Folge, den Markus Mann. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, hallo Uli, grüß dich.
Ich bin auf dich gestoßen über einen LinkedIn-Beitrag, wo ein Unternehmer, wo über dich berichtet worden ist und dein Unternehmen, weil du deine Lkw-Flotte auf E-Mobilität umstellst, und habe dich dann einfach angeschrieben und freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Aber bevor wir in dieses ganze Thema E-Mobilität und Transformation einsteigen, wer ist Markus Mann und was machst du den ganzen Tag?
Ja, mein Name ist Markus Mann, ich bin 59 Jahre, habe drei Kinder und leite einen mittelständischen Familienunternehmen mit 100 Mitarbeitern. Und wir sind vorwiegend im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft und der Holzverarbeitung unterwegs. Also wir haben ein großes Sägewerk und wir machen aus rundeckig, und alles, was nicht eckig wird, machen wir da rund zu Holzpellets als Brennstoff.
Ja, das ist also klassische deutsche mittelständische Industrie, auch energieintensiv, richtig?
Ja, wir gehören zu diesen energieintensiven Industrien und wir brauchen rund 10 Millionen Kilowattstunden Strom bei uns im verarbeitenden Betrieb. Und 1 Million geht ungefähr in die Mobilität rein.
Das ist eine ganze Menge, und wir haben uns ja nur über diese LinkedIn-Anschreiberei kennengelernt, weil du das umstellst. Und da hast du mir ein bisschen über deinen Werdegang erzählt, weil du dich ja schon ganz früh für erneuerbare Energien interessiert hast und auch einer der Vorreiter bei dem Windradbau warst. Kannst du noch ein bisschen über deine Historie in diesem Bereich, warum dir das so am Herzen liegt, erzählen?
Ja gut, ich habe in Bremen studiert, Außenhandel und Verkehr, internationalen Handel an der Deutschen Außenhandels- und Verkehrsakademie. Und dort, das war zur Zeit des ersten Golfkrieges. Und es gab dann Demonstrationen am Bremer Marktplatz, das war 1989, in dieser Zeit war das. Und dann gab es Demonstrationen, kein Krieg um Öl. Und dann hatte ich an den elterlichen Betrieb gedacht, eine Spedition, wo viel Logistik stattfindet und alles mit Diesel betrieben ist. Und da habe ich gesagt, was kannst du denn machen? Und hat mich schon damals fasziniert, vor allen Dingen, wenn man im Westerwald wohnt und auf den Höhen, da pfeift der Wind so kalt. Also war die Idee geboren, ein Windrad zu errichten. Ich war 24 Jahre, Papa hat mir das Geld geliehen. Und das war damals das erste kommerzielle Windrad überhaupt für Rheinland-Pfalz. Und das, was mich am meisten bewegt hat, war damals die Idee, oder die Aussage von diesen alten weißen Männern, diese Ingenieure, die alles schon wussten und sagten, in maximal 10 Jahren liegt das Ding um, haben sie noch nichts vom Grovian gehört. Grovian war ein Windkraftprojekt aus den 80er Jahren, wo bewiesen werden sollte, dass nicht funktioniert. Und jetzt, ja, jetzt haben wir Mai 26 und das Windrad dreht jetzt seit 35 Jahren Tag ein, Tag aus und funktioniert gut. Und wir haben auch da eine persönliche Laufzeitverlängerung auf 50 Jahre beschlossen. Also 50 Jahre soll die Anlage wenigstens drehen. So haben wir uns vorgenommen.
Und das ist ja eine ganze Menge. Wie viel produziert ihr mit dem Windrad? Die haben sich ja auch verändert in der Zeit, wenn das aus den frühen 90ern stammt.
Also das Größte, was man damals kaufen konnte, war 1991 diese 150 kW-Anlage. Die macht im Jahr so im Schnitt 160.000 Kilowattstunden. Und wir haben zuletzt eine so eine alte 150er weggenommen und 2017 in Betrieb genommen, ein neues Windrad. Das war da zu dem Zeitpunkt Stand der Technik mit 3,2 Megawatt, also 3200 kW. Das macht 48 mal so viel Strom wie das Windrad, was wir da weggenommen haben. Also eine wahnsinnig tolle Entwicklung, auch technisch in so kurzer Zeit.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon erstaunlich, wie der technische Fortschritt geht. Aber ja, Spannend, dass du so ein früher Vorreiter warst. Und Krieg um Öl ist ja wieder ein aktuelles Thema. Und ich finde das ganz spannend, weil ich öfter mit Unternehmerinnen spreche, die eher Dienstleistungen machen oder Nachhaltigkeitsberatung. Manchmal auch in kleinteiligeren Verkehrsbetrieben, aber noch keinen Gast hatte, der mit einem Sägewerk und einem dazugehörigen Fuhrpark und Forstwirtschaft doch Hardcore-Basisindustrie, würde ich es ja fast nennen, ist, wo richtig deutsch-mittelständisch geschafft wird und das auch noch im bergigen Gelände. Wie war da die Entwicklung in dem Betrieb? Seit wann machst du das? Und wie war die Entwicklung im Bereich Erneuerbare? Wieso hast du das vorangetrieben?
Ja gut, also die 91 war das halt das Windrad und der Nachbar, also die Tante Anna mit ihrem Sägewerk, was auch aus unserem Familienbetrieb heraus entstammt, hatte halt immer viel Rinde und Nebenprodukte, Sägenebenprodukte, und wir haben ein Biomasse-Heizkraftwerk dann gebaut in 1995 und aus der Folge daraus dann später ein Pelletwerk, das Sägewerk dann erweitert, verschiedene Linien, also immer einfach lokale Rohstoffverarbeitung, Verwertung, aber immer das Problem auch, dass man Energie braucht. Und die natürlich möglichst lokal auch erzeugt. Und so ist auch die Windbranche ist weitergegangen, dass wir dort noch weitere Windräder gebaut haben. Und ich habe 2010 mit einem, ich sag mal, fahrbaren Schuhkarton angefangen. Das war damals ein Citroën C-Zero. Das war so das erste Serienfahrzeug Elektroauto. Da konnte ich hier von Langenbach aus nach Montabaur an den ICE-Bahnhof hin und zurück. Aber im Winter hatte man kalte Füße, weil diese 75 Kilometer war schon eine Herausforderung. Und damit fing es an 2010. Wir haben auch 2010 die erste öffentliche Ladesäule am Kinozentrum in Hachenburg, Cinex, errichtet. Das war auch total verrückt, weil es gab ja eigentlich noch gar keine Elektroautos. Es war gerade neu rausgekommen, dieser Lotus Elise-Umbau von Tesla. Damit ging es ja los. Die allerersten haben gesagt, boah, das wäre doch jetzt was. Und ja, jetzt fahren meine Frau und ich fast hauptsächlich einen BMW i3 der allerersten Generation. Also er hat jetzt 180.000 Kilometer, 13 Jahre ist er alt, hat noch kein E am Kennzeichen, weil es war gesetzliche Grundlage, gab es noch gar nicht, dass noch was hinter den Zahlen stehen darf. Und der hat in der Summe jetzt in den 13 Jahren, hatten wir die Tage mal die Zahl zusammengetragen, 3.100 Euro Wartungs- und Instandhaltungskosten verursacht bei uns im Unternehmen. Und auch für den haben wir jetzt eine Laufzeitverlängerung beschlossen. Wir haben gesagt, wir gucken mal, wie lang es denn geht, weil wir haben noch so 82% Batteriekapazität bei dem Fahrzeug. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwann abstürzt, ganz jäh, oder ob das jetzt einfach noch die nächsten 13 Jahre nochmal 20% verloren gehen, so über den dicken Daumen. Wir werden es sehen, wir probieren es aus.
Ja, in der regionalen Nutzung eines Autos, Kfz, geht das ja ganz gut. Mit 80% Ladekapazität. Wenn man Langstrecken fährt, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber spannend, wie lange das läuft. Und notfalls könnt ihr ja auch einen Speicher bauen für die ganze Energie, die ihr sonst im Betrieb erzeugt. Der Anfang, weshalb ich dich angeschrieben habe, war ja die Umstellung deiner Lkw-Flotte auf E-Mobilität. Wie viele Lkws habt ihr so in eurem Betrieb?
Also wir hatten 12 40 Tonner und hatten uns noch einen Diesel zusätzlich als Reserve gelassen, wie wir eigentlich brauchten. Wir haben also heute 8 40 Tonner LKWs, die rein batterieelektrisch fahren, und jetzt nur noch 3 Diesel, die aber noch zu neu sind, dass man sie abstößt. Und vor allen Dingen haben die immer bei uns einen Spezialaufbau, so einen Siloaufbau. Das tut man nicht mal gerade so mit dem Fingerschnippen wechseln. Also man verheiratet quasi diesen Aufbau des Silo mit Kompressoranlage, mit dem Chassis. Und deshalb denken wir da auch immer langfristig. Man muss ein Fahrzeug eigentlich 10 Jahre fahren. Ja, und so haben wir jetzt 8 von 11 Fahrzeugen aktuell 40 Tonner, die laufen. Wir haben 8 Elektrostapler im Betrieb, einen Elektroradlader. Was haben wir denn noch? Ja, dann 48 Firmen-PKWs, alle elektrisch, bei 100 Mitarbeitern. Das war mal so ein kleines Incentive, wo wir gedacht haben, wer einen Firmenwagen haben will, kriegt einen. Ich tue 200 Euro dabei und den Rest müsst ihr als Bruttolohnverzicht bezahlen. Das heißt, diese Incentive in der Form, wer also ein E-Smart ausgewählt hat, um zur Arbeit und zurückzukommen, der hatte quasi von der Firma ein bezahltes Auto. Das waren ungefähr die 200 Euro Kosten. Und Die meisten haben aber, sagen wir, vom E-Corsa über den ID3, ID4, dann diese Kias, die sind ganz beliebt, der e-Niro, genauso wie bis hin zum EV6. Dann haben wir im Fuhrpark Hyundai Ioniq 5, ist ein typisches Auto mit Anhängerlast, 1,7 Tonnen. Wir haben also quer durch den Garten auch gesagt, ihr könnt es probieren. Ich bin jetzt nicht ganz so autoverrückt wie mein Prokurist, der wollte unbedingt einen BMW i4 haben. Ne, ich fahre jetzt den EV6. Allrad hat genug Leistung. Wir sind quer durch Europa damit gefahren, um das zu testen. Ja, also es funktioniert. Und komme ich gerade zurück noch auf die E-LKWs. Wir hatten, da gab es in Deutschland weniger als 500 Stück als den Zeitpunkt, als wir den ersten kriegten. Das war im Sommer 2022. War quasi von einer Manufaktur hergestellt, nämlich ein Volvo-Tochterunternehmen in der Schweiz. Designwerk, machten so kleine Müllwagen und die haben halt dann diese Chassis genommen, haben den Dieselmotor raus, Getriebe raus und haben was Eigenes rein, haben die Tanks demontiert und Batterien nebendran. Und dieser von 2022, der läuft jetzt seit dem ersten Tag total zuverlässig. Wir fahren hier im Umkreis, wir haben typische Touren am Tag zwischen 200 und 300 Kilometer im Verteilerverkehr in der Region Westerwald, aber immerhin Mittelgebirge. Ne? Also die haben schon was zu schaffen hier.
Und was ja natürlich unternehmerisch immer als Sau durchs Dorf getrieben wird, ist die Kosten-Nutzen-Gewinn-Betrachtung. Wie ist denn das betriebswirtschaftlich mit den E-LKWs im Vergleich zu den traditionellen? Ist das Enthusiasmus oder habt ihr auch einen wirtschaftlichen Vorteil davon?
Also in der ersten Phase muss ich sagen, die ersten 5 haben wir mit Zuschuss gekriegt. Also wir kriegen 80% der Mehrkosten über so ein Förderprogramm des Bundes bezahlt. Die Mehrkosten gegenüber dem klassischen Diesel. Daher ist es eh rentabel. Wobei man auch sagen muss, rentabel, die erste halbe Jahr, es ist nicht so alles ganz einfach gewesen. Also ich glaube, das 7. oder 8. Update, irgendwann liefen sie dann. Und seitdem das 7. oder 8. Update draufgespielt ist, funktioniert es auch wirklich gut. Also wir haben, glaube ich, Wartungsverträge gemacht, sind viel zu teuer, weil ein Wartungsvertrag bei dem Fahrzeug das waren jetzt die Volvos LKWs, von 800 Euro im Monat ist viel zu viel, weil eigentlich kommt man mit 300-400 Euro, kommen die gut klar. Auch die neuen Verträge, die man heute macht, ist ein Wartungsvertrag 300-400 Euro im Monat. Das ist absolut wirtschaftlich. Wenn man jetzt betrachtet und rechnet rückwärts als Kaufmann, als es einen Zuschuss gab, kostete die Sattelzugmaschine 370.000 Euro. Als es den Zuschuss nicht mehr gab, wurde die auf einmal für 270.000 angeboten. Und meine wirtschaftliche Grenze, bevor der Dieselpreis jetzt hochging, war so irgendwo, es hätte kosten dürfen, 220.000, 230.000, dann wäre es rentabel. Bei der aktuellen Dieselpreissituation ist es viel früher rentabel. Also wir haben jetzt einen schönen wirtschaftlichen Vorteil von rund durch die Maut, die wegfällt, und die Energiekosteneinsparung von rund 100 Euro pro 100 Kilometer. Also man kann sagen, ich fahre 1 Euro pro Kilometer billiger mit dem LKW.
Das ist natürlich in der aktuellen Zeit schon ein Kostenvorteil. Vor allem bist du ja nicht von den externen Marktpreisen abhängig, weil ihr produziert auch eine ganze Menge selber. Ihr habt die Windräder und Solaranlage natürlich noch auf dem Dach.
Ja. Was jeder machen kann, ist natürlich eine Solaranlage. Diese schöne Rahmenbedingung, dass wir auf der Kuppe des Westerwaldes leben und auch noch Windräder oberhalb unseres Betriebsgeländes haben mit einem eigenen Stromkabel hier rein. Das gibt nicht viele Leute, die so ein Glück haben können. Also bei uns hat es halt geografisch auch gepasst. Und hinzu kommt unser Biomasse-Heizkraftwerk. Das heißt, wir sind heute mit unserem Betrieb bei den knapp 10 Millionen Kilowattstunden Verbrauch immerhin 80% sogar physikalisch autark und nur 20% der Erzeugung oder des Verbrauchs schwappt mal hin und her über den Netzübergabepunkt. Um das noch zu optimieren, haben wir halt eine Großbatterie, das sind Second-Life-Batterien von Mercedes-Benz drin, installiert. Das ist ein 40-Fuß-Container mit 1400 Kilowattstunden. Wenn wir eins gelernt haben in so einem Betrieb wie bei uns, Batterie ist immer leer oder immer voll, also ist zu klein. Wir müssen dringend, muss der Ersatzpaket kommen, was aber geordert ist. wird wohl hoffentlich dann jetzt im Sommer durch endlich angeliefert werden. Wir sind schon zweimal da im Verzug, weil es da verschiedene Probleme gab. Aber das Interessante ist, dass man nach 5 Jahren einen 5-Megawattstunden Speicher in einen 20-Fuß-Container reinkriegt, wo damals im 40-Fuß-Container gerade mal 1400 Kilowattstunden Platz hatten. Also 1400 im 40-Fuß, 5000 Kilowattstunden im 20-Fuß-Container. Das ist auch eine tolle Entwicklung. Und die Kosten sind auch, die Investitionskosten in diese Batteriespeichertechnik sind also mindestens ein Viertel gesunken, auf ein Viertel gesunken.
Und ihr habt jetzt einen Container da stehen oder schon mehrere?
Nee, wir haben einen, das Fundament für den zweiten ist bereit, aber manchmal ist es mit den Lieferanten in den heutigen Zeiten der Lieferfähigkeit nicht immer so gut. Also es sollte eigentlich nach Ostern geliefert werden, dann sollte es letzte Woche sein. Jetzt sehen wir mal, wird es wohl im Juni dann werden. Irgendwann kriegen wir.
Ja, bestimmt, aber das ist ja spannend. Und dann, wie lange reicht euch der Speicher, wenn... Wie viel Schwankungen kriegt ihr damit weg?
Na gut, also wir haben gelernt, mit diesem Speicher in so einem Industriebetrieb, der so eine Jahreshöchstleistung von Potenzial von 2,2 bis 2,5 MW hat, haben wir heute die Jahreshöchstleistung auf 1400 kW runtergedrückt über Peak Shaving. Also wir machen Spitzenlastglättung mit der Batterie, die wir schon haben. Wir haben auch gelernt, dass wir eigentlich nur 20% der Batteriekapazität brauchen, um dieses Glätten, also dieses Peak Shaving hinzukriegen. Den Rest der Batterie nutzen wir, um ihn einfach zur günstigen Tageszeit oder wenn wir Überschuss haben, bevor also eine Kilowattstunde den Hof verlässt, machen wir die Batterie voll. Und bevor wir wieder aus dem Netz beziehen, machen wir sie halt wieder leer. Sorgen halt dafür, dass wir einen Mindestfüllstand haben. Das ist wichtig. Ja, und das funktioniert. Dann haben wir halt optimiert auch das Laden, also der Ladepark, also alle PKWs, die bei uns im Betrieb stehen. Beispiel, morgens um 6 kommen die Mitarbeiter auf die Arbeit, stecken 20 Autos ein, die mit einer leeren Batterie sind. Die fängt meistens dann erst so nach 9, halb 10 an, wenn der Strom billiger ist. Na, dann fangen erst die Autos an zu laden, aber es sind eigentlich alle mittags, wenn sie nach Hause wollen, geladen. Mhm. Wir haben auch gelernt, diese großen Batterien braucht man eigentlich gar nicht so in den Autos, wenn die Leute einfach nur zur Arbeit pendeln und zurück. Die meisten Leute von uns stecken montags ein und freitags fürs Wochenende nochmal voll tanken. Na, also das Dienstags, Mittwoch, Donnerstag ist die Ladeinfrastruktur recht entlastet.
Ja, wenn man sich die durchschnittliche Fahrlänge eines Autos anguckt, ist das bei euch im Westerwald wahrscheinlich ein bisschen länger. In der Stadt liegt die irgendwo zwischen 5 und 10 Kilometern. Das heißt, am Tag sind es 20 bis 30. Da hat man kein Reichweitenproblem.
Ja, weil wir diesen Firmenfuhrpark haben mit den Mitarbeitern, haben wir auch gesagt, wir haben auch 2 Fahrzeuge mit einer größeren Reichweite, die so als Poolfahrzeuge sind. Wenn jetzt einer mal eine längere Reise vorhat oder einen Urlaub fährt oder so und sagt, da komme ich mit meinem kleinen Corsa aber nicht mit klar, kann ich da vielleicht das Auto nehmen, dann kann er sich da eintragen in diesem Mitarbeiterkalender und kann das Auto dann als Poolfahrzeug nutzen.
Dann seid ihr ja auch ein richtig toller Arbeitgeber mit dem, was ihr für die Mitarbeitenden bei euch tut. Wie viele seid ihr? 100 Menschen?
100 und davon sind 48 jetzt mit dem E-Auto unterwegs.
Gute Quote. Ja. Habt ihr Fachkräftemangel?
Ja, ich glaube, das haben wir alle. Aber man kann eigentlich nicht sagen, Fachkräfte, es ist heute ein Kräftemangel. Ne? Also auch der Staplerfahrer fehlt. Also man kann... Und das ist ja auch eine Fachkraft, jetzt möchte ich das nicht abwerten, aber sag ich mal, es ist heutzutage insgesamt schwer. Natürlich ist das ein Bonus, den wir jetzt hier haben, dass die Mitarbeiter einen Firmenwagen kriegen, dass die andere Vorteile noch haben. Also wir haben schon einige Nebenleistungen. Das funktioniert ganz gut, aber trotzdem, wir suchen alle. Wir haben hier in Westerwald eine Arbeitslosenquote von 3,8%. Also der Westerwaldkreis ist zwischen den beiden Ballungsräumen. Hier geht schon was ab.
Ja, da kann man nur empfehlen, zieht in den Westerwald. da gibt es nicht nur Wind und Sonne, sondern auch Arbeitsplätze und eine schöne Gegend ist es ja auch noch.
Ja, und ein gutes Hachenburger Bier haben wir auch noch.
auch das noch, was braucht man mehr? Nochmal zurück, also das mit der E-Flotte finde ich mutig und hast du ja erklärt, betriebswirtschaftlich hast du das auch erzählt, vor allem jetzt in der aktuellen Phase und es gibt ja ganz viel Verlässlichkeit. Was deine Einschätzung, warum sich in Deutschland so schwer tut mit diesem Thema Energiewende, Autarkie? Woran liegt das?
Ich weiß es nicht. Ich gucke immer gerne auch im Ausland, wie geht es da? Also jetzt gerade klar, Norwegen hat einen ganz speziellen Weg eingeschlagen, aber auch selbst, wir waren mit unserem E-Auto im Baltikum unterwegs, meine Frau. Wir haben uns Irland angeschaut. Wir sind quer durch Frankreich gefahren. Und das einzige Mal, wo ich wirklich nochmal Schweiß auf der Stirn hatte, das war südlich der Alpen, irgendwo so Norditalien, Sonne verwöhnt, aber keine Ladeinfrastruktur. Also nördlich des Alpen kam es und in den Alpen klappt alles gut. Ich weiß es nicht, woran es hängt. Ich glaube, man muss einfach mal ausprobieren. Und oft ist ja auch der Einstieg, und da habe ich jetzt eigentlich Mut, dass es gut wird, wenn jemand seine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und den Speicher im Keller, dann macht er sich schon viel mehr Gedanken. Ach, den Strom, der jetzt noch übrig ist, damit könnte ich ja auch Auto fahren. Ne? Also das, glaube ich, das infiziert dann auch so ein bisschen. Und das ist dann so, jetzt gerade auch so schlimm dieser Krieg ist, es ist ein Beschleunigungseffekt, der ist gigantisch. Ich habe einen Geschäftspartner und Freund in Indien und wir haben kürzlich eine Videokonferenz gehabt und dann hat er erzählt, was da jetzt los ist, einfach durch diese Energiekrise, was da jetzt im Mindset, was da jetzt gerade passiert mit dem Ausbau der Erneuerbaren, insbesondere durch Photovoltaik. Ich packe jetzt Mut, dass das hier die vierte energetische Revolution so richtig jetzt Fuß fasst.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe seit einem halben Jahr Photovoltaik erst auf dem Dach, fahre seit 2 Jahren ein bisschen länger E-Auto. Speicher voll oder leer kenne ich auch. Ich erweitere jetzt auch meinen Speicher, weil mich das Leer und das, also das Voll und das Einspeisen so nervt. Ich finde, wir können ruhig mutiger sein und ein bisschen mehr Veränderung uns trauen. Und ich freue mich, wenn ich auf Menschen treffe wie dich, die das schon ihr Leben lang machen, wo das Unternehmertum ja auch sozusagen in der Familie drin war, mit dem Windrad anfing und dann ja wahrscheinlich auch mit der Zusammenführung der unterschiedlichen Familienbetriebe, Sägewerk etc. Doch eine schöne Geschichte über nachhaltiges soziales Unternehmertum ist.
Ja. Nee, man muss, also wer nicht losgeht, kommt nicht an. Und diese vielen Leute, die dann rumzaudern und hadern, ne, und sagen, ich warte mal, bis der Wasserstoff soweit ist und dann fahre ich mit Wasserstoff. Ne? Also die Physik kann keiner bescheißen. Ja, und dann muss ich halt gucken, wie viel Input-Energie brauche ich, um für wie viel Kilometer zu fahren. Ja, und da gewinnt einfach eindeutig das Elektroauto, der Elektro-LKW. Ich finde auch diese Diskussion über Verbrennerverbot ist eigentlich abgedroschen, weil das brauchen wir nicht zu verbieten, das löst sich von selbst ab. Also die Dampflok ist auch nie verboten worden. Ne? Also sie war nicht wirtschaftlich und nicht effizient genug. Ne?
Ja, ich sage immer, wir fahren auch keine Postkutschen mehr, aber da wollte ich gar nicht hin. Ich möchte abschließen mit dem, ich bin dankbar für das Gespräch mit einem Unternehmer, der Familienbetrieb, energieintensiv so eine Geschichte zu erzählen hat und hofft, dass das anderen Mut macht. Und bedanke mich, dass du auf meine LinkedIn, auf meine E-Mail, die einfach so aus dem Off kam, reagiert hast und wir jetzt dieses schöne Gespräch aufnehmen konnten. Vielen Dank, Markus.
Ja, vielen Dank, Uli. Alles Gute weiterhin.
Dir auch.